Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst mit Feier des Abendmahls. Herzlich willkommen. Ich grüße vor allen Dingen auch den Posaunenchor hinter mir, der den Gottesdienst heute Morgen musikalisch mitgestaltet. Dafür schon mal vorab ein herzliches Dankeschön an euch. Ja, und so lasst uns diesen Gottesdienst zusammen feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht in 1. Petrus 5, Vers 5 und dort heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dann ein paar Hinweise. Zunächst herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, dann um 9.15 Uhr auch mit Abendmahl und anschließend Kirchenkaffee in Liebenscheid und um 10.45 Uhr hier auf der Neukirch. Beide Gottesdienste werden dann gehalten von Iris Kühmichel. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die eigene Gemeinde und die Kollekte am kommenden Sonntag, die wird dann für die Gefängnisseelsorge erhoben. Ab sofort findet auch wieder der Seniorentreff regelmäßig monatlich statt, und zwar immer am ersten Montag im Monat, das erste Mal also gleich morgen am 1. September um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Liebenscheid. Dazu herzliche Einladung. Ebenfalls eine herzliche Einladung zum nächsten Frauenfrühstück, und zwar am kommenden Mittwoch um 9 Uhr, ebenfalls im Liebenscheider Gemeindehaus. Und am Donnerstag findet der nächste Singeabend statt, um 19.30 Uhr, auch im Gemeindehaus in Liebenscheid. Ja, und dann noch eine Einladung für heute, direkt nach dem Gottesdienst, herzliche Einladung zum Kirchenkaffee und schon mal ein herzliches Dankeschön vorab für alle, die dafür was mitgebracht haben. Jetzt singen wir als erstes Lied aus dem Roten Gesangbuch, Lied Nummer 580, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel.
Thank you.
Als Eingangspsalm sprechen wir im Wechsel Verse aus Psalm 145 im Gesangbuch Nummer 756 unter der Überschrift Gnädig und barmherzig ist der Herr. Und ich bitte Sie und euch, wie üblich, die rechts eingerückten Verse zu lesen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn herzlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen, Herr unser Gott, so oft fühlen wir uns hilflos und ohnmächtig angesichts der Herausforderungen, die das Leben an uns stellt. Doch statt dann auf dich zu hoffen und dir und deiner Hilfe zu vertrauen, verzweifeln wir oft angesichts unserer vergeblichen Versuche, alles selber schaffen zu wollen. Darum kommen wir zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, wird mit dir sein und wird dich nicht verlassen. Darum lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Herr, unser Gott, du forderst uns heraus, immer wieder neu. Und zugleich schenkst und gewährst du uns deinen Schutz und dein Geleit. Immer wieder wird es notwendig, dass wir uns neu orientieren. Und immer wieder wird es wichtig, unsere Wege zu hinterfragen. Du traust uns dabei viel zu. Dafür danken wir dir. Und zugleich bitten wir dich, um Wegweisung, Zuversicht und Kraft an jedem neuen Tag. Amen.
Als Schriftlesung lese ich aus Matthäus 13 die Verse 44 bis 46. Überschrieben mit vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 625, wir strecken uns nach dir, die Strophen 1 bis 3.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist, um ehrlich zu sein, eigentlich der vom vorletzten Sonntag. Da hatten wir ja den Jubiläumsgottesdienst vom WSV im Zelt. Da habe ich aber über Wintersport gepredigt. Deswegen nehme ich den Predigttext von vor 2 Wochen dann heute. Und der steht im Philipperbrief im Kapitel 3 in den Versen 7 bis 9. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, die Sportinteressierten unter uns haben das sicher schon öfters erlebt. Bei Live-Übertragungen im Fernsehen. Da gibt es Sportler oder Mannschaften, die gehen ganz klar favorisiert in einen Wettkampf oder ein Endspiel. Und für sie gibt es eigentlich dann nur eins, was wirklich zählt, nämlich die Goldmedaille, der Olympiasieg beziehungsweise der Welt- oder Europameistertitel. Alles andere, selbst die Silbermedaille, werde bereits eine riesige Enttäuschung für sie. Ganz aktuell haben wir das zum Beispiel vor 5 Wochen erlebt bei der Fußball-EM der Frauen, als die Spanierinnen im Endspiel gegen die Engländerinnen ganz klar favorisiert waren und auch das Spiel über weite Strecken bestimmt und dominiert haben. Aber am Ende waren dann die Engländerinnen die glücklicheren und gewannen im Elfmeterschießen. Oder noch krasser war es bei der Fußball-EM der Männer vor 9 Jahren. Da war im Endspiel Frankreich gegen Portugal der haushohe Favorit, noch dazu vor eigenem Publikum. Und ab Mitte der ersten Halbzeit musste Portugal sogar noch ohne seinen verletzt ausgeschiedenen Superstar Ronaldo weiterspielen. Und trotzdem setzte sich Außenseiter Portugal sensationell in der Verlängerung mit 1:0 gegen den klaren Favoriten durch und wurde völlig unerwartet Europameister. Wer dann die Franzosen oder jetzt zuletzt die Spanierinnen bei der Siegerehrung erlebt hat, auf die sie wahrscheinlich am liebsten ganz verzichtet hätten, der konnte unschwer erkennen, was ihnen diese Vize-Europameisterschaft bedeutet hat. Nämlich eigentlich absolut nichts. In ihren eigenen Augen hatten sie nicht die Silbermedaille gewonnen, sondern die Goldmedaille verloren. Den Titel als Vize-Europameister haben sie gewissermaßen, um es mit den Worten von Paulus zu formulieren, als Schaden beziehungsweise als Dreck erachtet. An diese beiden Siegerehrungen oder auch an so manche Siegerehrung bei Olympischen Spielen musste ich spontan denken, als ich den heutigen Predigttext gelesen habe, wo Paulus schreibt, dass er all das, was er vor seiner Bekehrung aufzuweisen hatte, für Dreck erachtet. Aber trotz aller Parallelen, in einem ganz wesentlichen Punkt denkt Paulus hier doch ganz anders. Denn während unsere Fußballer aus Frankreich und unsere Fußballerinnen aus Spanien am Ende mit scheinbar leeren Händen dastanden, hatte Paulus etwas weitaus Besseres gefunden, gegenüber dem alles andere für ihn wertlos wurde und ihm im Rückblick eben wie Dreck vorkam. Und insofern gleicht Paulus auch den beiden Personen aus unserem Lesungstext, den wir vorhin von Rudi gehört haben. Denn für die kostbare Perle beziehungsweise den Schatz im Acker gaben der Kaufmann bzw. der Bauer ja alles, was sie besaßen, dahin, nur um dafür die Perle bzw. den Acker zu kaufen. Was aber hat denn Paulus eigentlich dahin gegeben? Und was hat er denn so Einmaliges gefunden, dass er alles andere dagegen für Dreck erachtet? Nun, für Schaden und Dreck, wie er es formuliert, erachtet er all das, dessen er sich früher so gerne gerühmt hatte. Vor allem seine Beschneidung und sein Eifer für das alttestamentliche Gesetz, das er als ehemaliger Pharisäer ganz ernst genommen hatte und nachdem er auch untadelig gelebt und gehandelt hatte. Dadurch, so war er vor seiner Bekehrung zu Christus fest überzeugt gewesen, müsse Gott ihn doch als durch und durch gerecht ansehen. Ja, mehr noch, eigentlich hätte Gott doch seine helle Freude an ihm gehabt haben müssen. Und Gottes Endgericht am Ende der Zeiten hätte Paulus doch ganz getrost und gelassen entgegensehen können. Ja, sein Eifer für die Einhaltung und Verteidigung des mosaischen Gesetzes ging sogar so weit, dass er die Christen, die dieses Gesetz als Weg zum Heil und somit zum ewigen Leben in Frage zu stellen wagten, erbittert verfolgt hat. Und von sich aus wäre ihm wohl niemals der Gedanke gekommen, dass der von ihm beschrittene Weg der falsche sein könnte. Was dann schließlich zu der großen Wende in seinem Leben geführt hat, war ein Ereignis, das völlig unerwartet über ihn hereinbrach. Denn Christus selber offenbarte sich ihm, führte ihn zu der Erkenntnis, dass er auf dem Holzweg war und lenkte sein Leben fortan in völlig neue Bahnen. Paulus selbst bezeichnet dieses Ereignis, sein sogenanntes Damaskus-Erlebnis, wie es oft genannt wird, in unserem Text als die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und diese Erkenntnis, die Paulus nicht von sich aus kam, sondern die Gott selbst in ihm bewirkte und auslöste, die zerstörte sein gesamtes Gedankengebäude über die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Denn wenn das Heil, oder anders gesagt, das Gerechtsein vor Gott wirklich durch den Glauben an Christus und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha kommt, wie es die Christen lehrten, dann kann es nicht gleichzeitig durch das Halten des alttestamentlichen Gesetzes kommen. Unsere Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben und nicht aus den Werken. Das hat Paulus damals erkannt und ist der christlichen Kirche unmissverständlich ins Stammbuch geschrieben. Und Martin Luther, eineinhalb Jahrtausende später, ganz besonders der evangelischen Kirche. Tragen wir dann aber nicht eigentlich Eulen nach Athen, wenn wir das immer wieder so stark betonen? Ist das nicht alles längst kalter Kaffee und allseits bekannt? Vielleicht ja, aber eigentlich neige ich eher dazu, diese Frage mit Nein zu beantworten. Als die evangelische Kirche in Deutschland vor einiger Zeit mal eine sogenannte Umfrage zur Kirchenmitgliedschaft in Auftrag gegeben hat, da lautete eine der Fragen: Was gehört für Sie zum Evangelischsein? Und da wurde dann von den meisten Befragten erstmal das Getauft- und Konfirmiertsein genannt. Doch unmittelbar danach wurde bereits von 79% der Befragten die Meinung vertreten, es gehört unbedingt zum Evangelischsein, dass man sich bemüht, ein anständiger und zuverlässiger Mensch zu sein. Jetzt hätte mich natürlich brennend interessiert, wie viel Prozent der Befragten denn jetzt im Vergleich dazu das Evangelischsein mit dem Glauben an Christus verbinden. Aber danach zu fragen, schien wohl selbst den Auftraggebern der Studie zu abwegig zu sein. Heißt also evangelisch sein oder generell Christ sein, dass man sich bemüht, ein anständiger und zuverlässiger Mensch zu sein? Und gelten wir infolgedessen in Gottes Augen dann als gerecht, wenn dieses Bemühen erfolgreich ist? Und muss man denn nicht von einem gerechten Gott letztlich auch erwarten, dass er die guten Menschen belohnt und die Bösen bestraft? Ich glaube, nicht wenige Menschen, auch und vielleicht sogar gerade Christen, würden diese Frage vermutlich mit Ja beantworten. Ganz anders der Apostel Paulus. Von ihm kommt auf diese Frage, wie unser Predigttext ganz klar zeigt, ein ganz entschiedenes Nein. Denen, die sich, so wie auch er selber vor seiner Bekehrung, mit ihren guten Werken oder mit ihrem anständigen und ehrbaren Leben brüsten und dadurch auf Gottes Wohlwollen spekulieren, ruft Paulus hier zu: Leute, mit dieser eurer Selbstgerechtigkeit kommt ihr bei Gott nicht durch. Bei ihm kommt es nicht auf eure Leistung an, sondern auf eure Beziehung zu Christus. Und denen, die sich selbst gar nicht für so gut und anständig halten und deshalb vielleicht sogar Angst haben, sie hätten bei Gott schlechte Karten, denen sagt Paulus: Seid getrost, denn Gott richtet euch nicht nach euren Taten. Es gibt schließlich, seit Christus am Kreuz für euch in eure Schuld gestorben ist, die Möglichkeit der Vergebung. Deswegen setzt euer Vertrauen nur ganz auf Christus. Einer, den die Frage, ob Gott ihn denn wirklich trotz aller Fehler und Versäumnisse dennoch liebt und annimmt, besonders stark gequält hat, war unser Reformator Martin Luther. Ihn führte die Frage: Wie kriege ich einen gnädigen Gott regelrecht von einer Depression in die nächste? Und für ihn wurde dann die Erkenntnis des Paulus, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht aus unseren Werken, sondern aus unserem Glauben resultiert, zu einem zutiefst befreienden Erlebnis, das ihm ein für allemal seine Anfechtungen genommen hat und ihm die befreiende und tröstliche Gewissheit gegeben hat, von Gott geliebt und angenommen zu sein, auch wenn er alles andere als perfekt war. Und falls es dem einen oder anderen von uns vielleicht ähnlich gehen sollte, wie damals Martin Luther, wenn also auch unter uns jemand vielleicht Angst haben sollte, vor Gott nicht bestehen zu können, so wie er ist, dem sei gesagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Bring dein Versagen und deine Schuld zu Jesus und lass sie dir von ihm vergeben. Und dann glaub fest daran, dass sie dir auch wirklich vergeben ist. Aber ist das nicht leichter gesagt als getan? So könnte man fragen. Ist nicht letztlich das Glauben sogar viel schwerer als das Tun guter Werke oder das Befolgen und Halten von Geboten? Viele Menschen sagen ja, sie würden eigentlich gerne glauben, aber sie können es nicht. Diese Fragen sind daher durchaus ernst zu nehmen. Aber sie gehen meines Erachtens zugleich auch von einem Missverständnis aus. Nämlich von dem Missverständnis, dass der Glaube etwas ist, was aus uns selbst herauskommen muss. Dass also der Glaube letztlich eine Leistung ist, die wir selbst vollbringen müssten. Aber dieses Verständnis von Glaube entspricht nicht dem des Neuen Testaments. Gerade am Beispiel des Paulus konnten wir ja sehen, dass sein zum Glauben kommen eben nicht auf seinem eigenen Entschluss beruhte, sondern letztlich auf Gottes eigenes Wirken zurückging. Vielleicht können wir es bildhaft mal so formulieren: Glauben heißt, sich fallen zu lassen und von Gott auffangen zu lassen. Und dies nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Denn der Glaube ist kein Besitz, den wir haben, so wie wir ein Bankkonto oder ein Auto haben, sondern vielmehr eine Beziehung, die es zu pflegen und aufrecht zu erhalten gilt. Aber zugleich auch eine Beziehung, die mitunter mehr oder weniger starken Belastungsproben und Anfechtungen ausgesetzt ist. Und ich denke, die Haltung, die einer solchen Beziehung am ehesten angemessen ist, ist wahrscheinlich die, die schon in einem Satz zum Ausdruck kommt, den mal der Vater eines kranken Jungen zu Jesus gesagt hat und dem wir uns mit gutem Gewissen auch immer wieder neu anschließen dürfen. Nämlich, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von Lied Nummer 354 aus dem Gesangbuch. Ich habe nun den Grund gefunden, die Strophen 1 bis 4. Wir kommen nun zur Feier des Abendmahl. Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er lädt uns heute als Gäste an seinen Tisch. Wir hören sein Wort, wir empfangen Brot und Wein bzw. Traubensaft und vertrauen darauf, dass er selbst mitten unter uns ist. Denn in seinem Namen sind wir versammelt. Und wie Gott zu jedem von uns einmal in der Taufe gesagt hat, du bist mein, du sollst leben. So sagt Christus im Abendmahl zu jedem von uns, ich bin dein, in meinem Tod findest du das Leben. Darum nimm Brot und Traubensaft, sie sind für dich und für die Menschen neben dir. Wie das Brot geteilt wird, so will auch die Liebe Christi geteilt werden. Wer sie für sich behalten will, der verliert sie. Wer sie aber weiterschenkt, wird daran reich. Und wie das Brot aus vielen Körnern von den Feldern zusammengetragen wurde und eins wurde, so sollen auch wir eins werden. In der Liebe, in der Hoffnung, in der Geduld und in der Freude. Wir beten. Herr, unser Gott, wir loben dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden haben und durch seine Auferstehung das ewige Leben. Er schenkt uns im Abendmahl seine Gemeinschaft und lässt uns deine lebendige Gegenwart erfahren. Dafür danken wir dir von Herzen. Gemeinsam lasst uns weiter beten mit den Worten, die uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen von Lied Nummer 229, kommt mit Gaben und Lobgesang, zunächst die Strophen 1 und 2. Und nun komm, denn es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und er spricht auch: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Geht hin im Frieden dieses unseres Herrn. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir singen von dem angefangenen Lied 229 noch die dritte Strophe. Wir erheben uns zum Gebet. Herr, unser Gott, vieles, was in der Bibel steht, können wir nur schwer begreifen und nachvollziehen. Dass uns allein unser Glaube vor dir gerecht macht und nicht unser Tun und Lassen, widerspricht eigentlich all unserer Logik und all unserem Gerechtigkeitsempfinden. Es nimmt uns zugleich aber auch die Angst davor, wir könnten mit unseren Werken vor dir nicht bestehen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, hilf uns, stets darauf zu vertrauen. Guter Gott, wir brauchen deine Nähe, für uns selbst und für alle, die uns nahestehen. Wir brauchen deine Hilfe für alle, die Not leiden oder schwer krank sind. Lass sie Heilung finden. Wir brauchen dein Mittragen für alle, die bedrückt und voller Trauer sind, denen das Leben zur Last geworden ist, die das Lachen verlernt haben und zunehmend die Hoffnung verlieren. Hilf du ihnen, Gott, und richte sie wieder auf, dass sie wieder Licht am Horizont sehen. Wir brauchen Trost und Hoffnung für die vielen Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde, für die Menschen, die unter dem Größenwahn und dem Machthunger nimmersatter Herrscher zu leiden haben. Schenke du ihnen Frieden und lege ihn ganz besonders in die Herzen aller schier Verzweifelten. Lebendiger Gott, wir brauchen Segen und Bewahrung für deine Schöpfung. Hilf du selbst mit deiner lebensspendenden Kraft und schenke uns den nötigen Mut und die nötige Zuversicht, damit wir deine Schöpfung mit allen Kräften und so gut wie möglich bewahren können. Segne und behüte uns auch in der neuen Woche und lass uns zugleich auch selber im Rahmen unserer Möglichkeiten zum Segen für andere werden. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, wollen wir dir nun ein jeder für sich in der Stille sagen. Gott, hab Dank, dass du uns hörst und dass unsere Anliegen bei dir an der richtigen Adresse sind und dass du dich ihrer gnädig annimmst. Amen. Jetzt brauchen wir das Liederheft EG Plus und singen als letztes Lied das Lied Nummer 37, Möge die Straße uns zusammenführen.
Yeah.